The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 28. Juli.
Bekannt ist Ihnen bereits der Personalvorschlag Thorsten Frey als Vorschlag für den Vorsitz der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich freue mich, dass ich als Nachfolgerin gewinnen kann, Nina Wagen. Sie wird diese Aufgabe übernehmen als Chefin des Bundeskanzleramtes. Auf meinen Vorschlag hin hat schließlich der Bundesvorstand heute einstimmig Franziska Hoppermann zur neuen Generalsekretärin der CDU Deutschlands gewählt.
Der Vorschlag durch dich, lieber Friedrich, und die Wahl zur Generalsekretärin unserer Partei durch den Bundesvorstand ist für mich eine große Ehre und ich freue mich wirklich sehr auf diese Aufgabe.
Die CDU hat eine neue Generalsekretärin, Franziska Hoppermann, 44 Jahre alt, Bundestagsabgeordnete und bisherige Schatzmeisterin der CDU. Sie ist kommissarisch im Amt bis zu ihrer Wahl auf dem nächsten Parteitag. Doch was sich nach einer Formsache anhörte, ist das vorläufige Ende einer Personalrochade, die nun droht, zur politischen Nemesis des Kanzlers zu werden. Seine eigene Partei ist nämlich in Wallung. Denn Merz zwischenmenschlicher Umgang mit Kollegen hat kollektives Kopfschütteln, sein stümperhaftes Agieren Fassungslosigkeit und der verursachte PR-Schaden Entsetzen in den eigenen Reihen hervorgerufen. Dabei hätte der Rücktritt von Jens Spahn nach der Leihmutter-Affäre eine Chance für Merz sein können. Er war, ganz ohne politische Blutgrätsche, einen internen Antagonisten losgeworden. Doch statt die Gelegenheit zu nutzen und mittels personeller Erneuerung ein Aufbruchssignal zu senden, verstolperte Merz den Neustart mit sagenhafter Gründlichkeit und hinterließ eine Spur der kommunikativen und emotionalen Verwüstung. Damit erinnerte mich der Kanzler an eine Figur meiner Kindheit, Mr. Bean.
No, absolutely.
Die Comedy-Figur aus Großbritannien schafft es verlässlich, aus unverfänglichen Alltagssituationen die größtmögliche Misere zu kreieren. Mit unorthodoxen Herangehensweisen richtet der Dauertollpatsch Chaos an. Egal, ob er sich maximal umständlich ein Sandwich schmieren will, eine Prüfung schreibt oder einfach nur einkaufen geht. Banalitäten enden mit Gewissheit im Desaster. Womit wir bei Merz wären und seinem Lösungsversuch mit Blick auf die Vakanz an der Spitze der Fraktion. Weil er seinen Vertrauten, den bisherigen Kanzleramtschef Thorsten Frey, zum Spahn-Nachfolger ernannte, löste er einen Kaskadeneffekt aus. Gesundheitsministerin Nina Wagen wechselt ins Kanzleramt. Auf sie folgt der bisherige Generalsekretär Carsten Linnemann. So weit, so gut. Nur Linnemann, der Wagens Werk vollenden muss, die Pflege- und Gesundheitsreform, hatte im Mai vor einem Jahr noch seine eigene Qualifizierung für genau dieses Amt angezweifelt.
Aber nur um einmal Minister zu sein, dass das irgendwo bei Wikipedia steht, das ist nicht mein Ding. Ich wäre auch nicht erfolgreich gewesen. Wenn Sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat er damit zu tun?
Nun hat der Kanzler ihn gefragt und Linnemann ist pflichtschuldig gefolgt. Aber so ganz überzeugt hört er sich nicht an in seinem Instagram-Statement.
Und klar, ich bin da auch ehrlich, ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben. Hier und da muss ich einfach noch tiefer einsteigen. Und ich habe auch echt einen Höllenrespekt vor dieser Aufgabe. Aber ich glaube, da ist ganz schön viel Musik drin.
Ein Minister, der nun eine zentrale Aufgabe hat und wiederholt Zweifel an seiner Eignung sät. Eine rundum gelungene Revitalisierung ist das nicht. Aber immerhin, künftig werden mit Wagen und Hoppermann zwei Frauen im wichtigen Koalitionsausschuss sitzen. Die CDU überflügelt damit handstreichartig die quotenverliebte SPD. Nur die positiven Botschaften wurden umgehend ins Reich der Fußnoten verbannt, weil Merz sich mit weiteren Manövern in Sachen Kabinettsumbildung längst zum Buhmann seiner Partei gemacht hatte. Zentraler Anlass der Verärgerung ist die grobmotorische Auswechslung des Verkehrsministers. Auch gestern konnte Merz nicht erklären, weshalb Patrick Schnieder gehen musste.
Persönlich gibt es überhaupt keine Probleme zwischen Patrick Schnieder und mir. Ich habe ihm erläutert, warum ich diese Neuaufstellung möchte. Und auch da bitte ich um Verständnis, dass ich das hier nicht zum Gegenstand öffentlicher Erörterung mache.
Wunschnachfolger Fritz Günzler präsentierte Merz seinen Plan überfallartig und ohne Bedenkzeit, sodass dieser erst etwas überrumpelt zusagte, um dann Stunden später wieder abzuspringen, kurz vor der angesetzten Verkündungspressekonferenz. Weil Schnieder sich bereits von seinen eigenen Mitarbeitern im Ministerium per SMS verabschiedet hatte, stand Merz blank da. Schnieder wiederum ging am Sonntag in die Offensive und bat um seine Entlassung, um den, Zitat, unwürdigen Zustand zu beenden. Die Kommentarlage für den Kanzler verheerend. Der ehemalige Kanzleramtschef Peter Altmaier schimpfte öffentlich über den Umgang mit Schnieder. Dieser mache ihn betroffen und wütend und werde weder seiner Person noch seiner Leistung gerecht. Patrick Schnieders Bruder Gordon Schnieder wiederum, Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, teilte den Post. Die interne Kritik am Stil und Führungsvermögen des Kanzlers wächst. Im CDU-Bundesvorstand wies Bremens CDU-Chef Heiko Strohmann gestern Merz unverblümt zurecht. Zitat: Sie leiten hier eine Partei und keine Firma. Zitat Ende. Die Wahlkämpfer in Ostdeutschland sind angesichts der Negativschlagzeilen ebenfalls verstimmt. Gottes Werk und des Kanzlers Beitrag. Aus einem punktuellen Nachrückermanöver wegen Spahns babybedingter Demission hat Merz ein Großprojekt gemacht. 8 Neubesetzungen in Fraktion, Regierung und Partei. 3 Posten sind noch offen. Die Hängepartie geht also in die Fortsetzung. Merz' Idee, seiner Regierung mit einer Frischzellenkur neuen Schwung zu geben, ist sensationell gescheitert. Statt mit Auftrieb scheint die CDU mit zusätzlichem Ballast beschwert aus dem Personalumbau zu kommen. Die Göttin Nemesis ist für gerechte Vergeltung zuständig. In der antiken Mythologie bestraft sie vor allem Überheblichkeit, Arroganz und Missachtung der Sittlichkeit. Merz könnte sie in diesen Tagen etwas zu sehr gereizt haben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Stefan Evers ist CDU-Politiker in Berlin, Finanzsenator und Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl im September. Er sagt zum Behördenversagen rund um den CSD-Attentäter:
Aus Datenschutz darf nicht Täterschutz werden. Wir tun das, um Freiheit zu sichern und nicht um den Preis von Freiheit.
Außerdem, die nächste Pioneer Expedition geht in eine der spannendsten Regionen der Welt. Und Venedig hat eine neue Cash-Cow. Der Anschlag auf dem Berliner Christopher Street Day hat die Hauptstadt erschüttert. Eine Frau wurde getötet, viele Menschen wurden verletzt, teils schwer. Der Täter Abdul Baluch handelte, darauf deutet zumindest sehr viel hin, aus islamistischen Motiven. Der CSD wurde nach der Tat abgebrochen. Getroffen wurde nicht nur ein Fest mit Hunderttausenden Besuchern, sondern ein Symbol für Freiheit und Vielfalt in Berlin und weit darüber hinaus. Und genau darüber habe ich mit Stefan Evers gesprochen. Der Mann ist CDU-Politiker in Berlin, er ist Finanzsenator und Spitzenkandidat seiner Partei für die Abgeordnetenhauswahl im September. Seit 2011 gehört er dem Landesparlament an. Er war lange Jahre CDU-Generalsekretär in Berlin und Fraktionsvize. Für Evers hat das Thema auch eine besondere persönliche Bedeutung, denn er lebt offen schwul. Heute sagt er, dass sich viele Menschen aus der queeren Community nicht mehr überall sicher fühlen. Das Gespräch mit ihm hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Evers.
Schönen guten Morgen.
Wir starten angesichts des Anschlags am Samstag natürlich eben mit der Nachlese. Sie hatten sich am Wochenende schon geäußert und gesagt, in Ihren Augen ist der Islamismus gegenwärtig die größte Gefahr für die Community, also für die Community, Regenbogen-Community. Sie sind ja selbst auch ein Vertreter dieser Community. Können Sie noch mal schildern, wie groß diese Gefahr Ihrer Meinung nach für die offene Gesellschaft und für die Art zu leben, wie Sie es tun in dieser Stadt, wie groß ist diese Gefahr?
Also zunächst einmal trifft ja der Anschlag uns als Berlin, uns als Hauptstadt der Freiheit und der Vielfalt mitten ins Herz. Das war schon ein Punkt, an dem wir als Berlin insgesamt betroffen, erschüttert waren darüber, dass ein Tag, der der Freude galt, der dem Feiern galt, der der Liebe galt, der der Vielfalt galt, auf diese Weise geendet hat. Zunächst einmal danke ich allen, die in dieser Situation so beherrscht reagiert haben. Die Sicherheitskräfte, die Veranstalter, die Rettungskräfte. Das hat wunderbar funktioniert. Aber natürlich muss man dann am Tag danach auch die Frage stellen, wie konnte es dazu kommen? Und gehen wir insgesamt mit dem Thema Islamismus in dieser Stadt eigentlich angemessen um? Meines Erachtens ist es ein Problem, das insbesondere von der politisch linken Seite über allzu lange Zeit totgeschwiegen wurde, dass eher peinlich berührt gar nicht angesprochen werden sollte. Es gibt ja immer wieder die Reibung in der Frage, wird der Islamismus nicht von rechter Seite missbraucht, ganze Bevölkerungsgruppen in Misskredit zu bringen? Ich glaube, damit muss Schluss sein. Das bin ich auch leid. Wir müssen klar und deutlich benennen, dass der politische Islam, dass der Islamismus nicht nur, aber gerade auch in dieser Stadt ein Problem darstellt, ein Problem für Freiheit, für Vielfalt, ein Problem für viele Menschen, die den Anspruch haben müssen, dass man sich in dieser Stadt sicher fühlen können muss, egal wen man liebt, woran man glaubt, ob man Mann oder Frau ist, ob man jüdischen Glaubens ist. Da darf es keinen Unterschied geben.
Sie haben jetzt die linke Seite angesprochen. Ich würde Sie gerne noch mal zitieren. Sie sagen ja eben, wer diese Gefahr ausblendet oder aus falscher Rücksicht nicht klar benennt, der wird seiner Verantwortung nicht gerecht. Mal auf die Union geblickt. Ist die Union denn in den vergangenen 10, 15 Jahren mit Blick auf diese Gefahr immer ihrer Verantwortung gerecht geworden? Oder hat man da vielleicht auch aus Angst vor dem Rassismusvorwurf oder aus falscher Toleranz möglicherweise ein Thema tabuisiert?
Ich denke, wir müssen uns nicht vorwerfen lassen, dass wir das Problem nicht beim Namen genannt haben. Ganz im Gegenteil, gab es ja immer wieder genau diesen Vorwurf. Genau deswegen wurde übrigens auch ich selbst immer wieder in eine rechte Ecke gestellt, als rechter Scharfmacher hingestellt. Dabei ging es mir um nichts anderes, als darauf hinzuweisen, dass in dieser Stadt gerade nicht alles schön ist, dass gerade nicht jeder sich an jedem Ort sicher und frei bewegen kann. Und dann müssen wir auf die Wurzel der Probleme schauen und nicht nur auf das Symptom. Und die Wurzel sind eben häufig kulturelle Prägungen. Die sind häufig religiös-fundamentalistische Vorbehalte. Dort fängt es an. Und ich glaube, wenn wir das Problem an der Wurzel packen wollen, dürfen wir nicht nur über Sicherheitspolitik sprechen. Wir müssen auch über Integration sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie schaffen wir ist schon, die Familien besser und wirksamer zu erreichen.
Sie benennen jetzt vor allem auch Maßnahmen in Richtung Deradikalisierung bzw. stärkere, mehr Integrationsleistungen. Lassen Sie uns mal konkret diesen Fall anschauen. Denn der mutmaßliche Attentäter hat mehrfach versucht, nach Syrien zu reisen, wollte sich dem Islamischen Staat anschließen, war Polizei bekannt, galt als Gefährder, zuletzt sogar als Hochrisikogefährder. Er war Thema im Terrorismusabwehrzentrum und am Ende wurde er verurteilt, kam nach einem Jahr Jugendhaft auf Bewährung frei, verurteilt wegen Vorbereitung einer terroristischen Straftat, Versuch der Anstiftung und Androhung, also jetzt auch keine Lappalie, war frei, aber gegen 26 Gesprächstermine, so hat es die Welt am Wochenende recherchiert, bei einer Beratungsstelle im Bereich Deradikalisierung und Extremismusprävention. Muss man da nicht sagen, offenbar hat dieser Pfad, also das Setzen auf Deradikalisierung, nicht geholfen? Bräuchte es nicht mehr Härte auch in den Strafen?
Ich habe eben nicht von Deradikalisierung, ich habe von Prävention gesprochen. Wir müssen ja viel früher ansetzen und verhindern, dass aus Menschen überhaupt erst radikalisierte Islamisten werden. Wenn es um den Umgang mit islamistischen Gefährdern geht, dann glaube ich, müssen wir ebenfalls deutlich konsequenter sein und die Frage stellen, was ist es denn, was uns dabei im Wege steht? Wenn ich mit Polizeibehörden spreche, dann höre ich für meinen Geschmack zu oft, ja, wir hätten zwar technische Mittel und Möglichkeiten, die elektronische Fußfessel, TKÜ, vieles andere mehr, aber der Weg, es einzusetzen, die Hürden, die oft an richterliche Entscheidungen gekoppelt sind, die viele Belange des Datenschutzes zu berücksichtigen haben, das ist ausgesprochen steinig. Die Hürden sind sehr, sehr hoch. Und hier zu einer wirksameren Anwendung technischer Möglichkeiten zu kommen, ist in meinen Augen ein Teil der Antwort. Und
also bessere Überwachung.
Wirksamere Überwachung auf jeden Fall. Es kann ja nicht sein, dass im Fall, ich sag mal, des Einsatzes einer elektronischen Fußfessel wir eine zweistellige Zahl von Beamten brauchen, wie mir aus den Behörden gespiegelt wird, um hier eine rund um die Uhr Überwachung zu gewährleisten. Da gibt es andere technische Mittel. Da gibt es auch in anderen Ländern Beispiele, wenn wir Israel mal als Beispiel heranziehen, unter Einsatz von KI hier wirksam und rund um die Uhr risikoorientiert auch Gefährder zu überwachen. Das ist ein Ansatz, an dem man sich orientieren kann. Und dann möchte ich mir nicht erzählen lassen, dass das an Grenzen des Datenschutzes und zu hoher Hürden scheitert. Die Linken und die Grünen in Berlin, die haben angekündigt, gegen eine Verschärfung des Polizeirechts, die wir als CDU in den vergangenen 3 Jahren durchgesetzt haben, vorzugehen, vor dem Verfassungsgericht dagegen zu klagen. Das zeigt ja, dass sie hochgradig nervös sind, wenn es um den Einsatz solcher wirksamer Überwachungsmethoden geht. Und ich finde, wir müssen nicht nur aufgrund dieses Vorfalls am Wochenende, sondern auch grundsätzlich klar machen, aus Datenschutz darf nicht Täterschutz werden. Wir tun das, um Freiheit zu sichern und nicht um den Preis von Freiheit.
Also würden Sie sagen, in dem Fall hätte eine wirksamere Überwachung gereicht oder hätte es vielleicht auch eine härtere Bestrafung gebraucht?
Ob es gereicht hätte, das weiß man nie. Aber es wäre auf jeden Fall eine Hilfe. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt nicht nur diesen einen, sondern viele Gefährder in der Stadt haben, wir müssen diese technischen Möglichkeiten anwenden können und sollten dabei auch keine falsche Scheu zeigen. Wenn es dafür Änderungen im Bundesrecht, im Landesrecht braucht, dann müssen wir darüber jetzt diskutieren. Die nächste Frage ist diejenige, wie es zu Gerichtsentscheidungen kommen kann, die erstens die Anwendung von Jugendstrafrecht beinhalten bei einem volljährigen Täter, der als Gefährder gilt. Da schüttelt man schon mit dem Kopf. Ich weiß, dass es darüber auch seit langem eine Diskussion unter den Justizministern gibt und kann persönlich nicht verstehen, warum man nicht die Schwelle für die Anwendung von Erwachsenenstrafrecht bei 18 zieht und diese bis 21 reichende Schwelle abschafft.
Um den Richtern nicht mehr so viel Spielraum eben zu ermöglichen beim Fällen von Urteilen.
Ich glaube, dass jemand, der volljährig ist, es reicht übrigens jemand, der sich auf diesem Wege, wie in dem genannten Beispiel des Täters vom Wochenende, radikalisiert hat, die Anwendung von Jugendstrafrecht nicht eröffnet sein sollte. Und dafür braucht es offenkundig eine Änderung von Bundesrecht. Ich höre aus dem Bundesjustizministerium, dass man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, irgendwann eine Studie in Auftrag geben möchte, um auszuleuchten, ob nicht auch schon 18-Jährige zwingend die Reife haben müssen, zwischen Recht und Unrecht sauber zu unterscheiden. Ich glaube, das ist der Fall und dann sollten wir es auch ändern.
Sie haben die Justizminister angesprochen. Würden Sie sich vielleicht als regierender Bürgermeister auch für eine Bundesratsinitiative stark machen, um da was zu verändern?
Das würde an mir sicherlich nicht scheitern, aber viel wichtiger ist mir, dass es dann auf Bundesebene auch durch den Bundestag beschlossen und vom Bundesrat bestätigt wird. Bundesratsinitiativen geraten allzu oft zu Schaufensterpolitik, allzu oft zu Symbolpolitik. Mir geht es um die parlamentarischen Mehrheiten, die wir auf allen Ebenen brauchen. Und ich wünsche mir, dass das in der Bundeskoalition ein Thema wird. Jetzt und nicht irgendwann.
Herr Evers, ich würde ganz gerne noch mal mit Ihnen über Ihre persönlichen Erfahrungen sprechen, weil Sie die ja auch schon relativ offen transportiert haben. Sie leben als schwuler Mann in dieser Stadt, wo eben die Community, wie man jetzt am Wochenende gesehen hat, auch eben zur Zielscheibe geworden ist von Islamisten. Sie selbst haben auch über Anfeindungen berichtet. Können Sie uns mal schildern, was Sie so erleben?
Also ich bin mit 19 Jahren in diese Stadt gekommen und es war die Freiheit, die diese Stadt mir geboten hat, die Entfaltungsmöglichkeiten, die es so auf der Welt kaum ein zweites Mal gibt, die mich gereizt haben, die mich angezogen haben und die diese Stadt zu meinem Zuhause gemacht haben. Aber natürlich ist nicht alles schön. Und tatsächlich beobachten wir zunehmend das Gefühl, und das betrifft ja nicht nur mich persönlich, das betrifft viele andere auch, dass sich nicht jeder an jedem Ort der Stadt gleichermaßen sicher und frei bewegen und fühlen kann. Und wenn wir es zuordnen können, bestimmten Milieus, wenn wir es zuordnen können, bestimmten Hintergründen, dann müssen wir das benennen, dann müssen wir klar und deutlich sagen, woher es rührt. Und wir müssen mit den Autoritäten darüber in ernsthafte Gespräche kommen. Und das fängt, habe ich eben gesagt, in den Familien an. Das setzt sich aber ausdrücklich auch über Gemeindestrukturen fort, aber dann auch an Kita und Schule. Ich glaube, wenn wir politischem Islam, wenn wir Islamismus wirksam entgegentreten wollen, dann geht es eben nicht nur um Sicherheitsgesetzgebung, da geht es ganz ausdrücklich auch darum, uns um diejenigen zu kümmern, von denen wir nicht möchten, dass Hass, dass Queerfeindlichkeit, Homophobie, Antisemitismus zu ihrer Haltung werden. Das muss von Kindesbeinen an gewährleistet sein und da müssen wir noch sehr viel mehr tun.
Haben Sie denn persönlich auch Übergriffe wegen der Art, wie Sie leben, erlebt in der Stadt?
Also, ich habe Freunde, die Opfer von Gewaltvorfällen wurden, aufgrund dessen, dass sie homosexuell waren. Ich selber habe auch diese Situation erlebt, in denen man beleidigt wird, angefeindet, einmal angespuckt, auf den Boden gespuckt. Das ist niemals angenehm und es vermittelt eben einem ein Gefühl dafür, dass hier noch ganz andere Gefahren, ganz andere Gewaltbereitschaft hinter der Fassade schlummert. Und es ist nicht das Berlin, das ich liebe. Es ist nicht das Berlin, in dem ich leben möchte. Dieses Berlin ist eben eines der Weltoffenheit, der Akzeptanz, der Toleranz, unabhängig davon, wie sich Menschen definieren, wie sie leben wollen, wie sie ihre Freiheit in dieser Stadt gestalten wollen. Und wenn wir an dieser Stelle noch nicht den Respekt voreinander, nicht das Miteinander, nicht das Maß an Integration erreicht haben, das es dafür braucht, dann werde ich ganz sicher nicht ruhig schlafen, bis wir das erreicht haben und jeden Tag alles dafür tun, dass wir auch künftig als Stadt der Vielfalt, der Freiheit, der Weltoffenheit Anziehungspunkt sind.
Damit sage ich vielen Dank, Herr Evers.
Ich danke Ihnen.
Vietnam, ein Land im Wandel und einer der wichtigsten Wachstumsmärkte Asiens. Die Weltbank prognostiziert für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund 7%. Samsung, Intel und Google produzieren in Vietnam. Nvidia betreibt ein Forschungszentrum in Hanoi. Um dieses spannende Ökosystem aus Wachstum und Hightech zu verstehen, geht unsere nächste Pioneer Expedition nach Vietnam und von dort direkt weiter nach Singapur. Der Stadtstaat mit 6 Millionen Einwohnern ist Finanz-, Technologie- und Logistikzentrum und wiederum der wichtigste Investor in Vietnam. In Begleitung von Asien-Korrespondent Frank Sieren erleben Sie die außergewöhnliche Region aus nächster Nähe. In 11 Tagen geht es durch 4 Städte, 25. Oktober bis 4. November. Sie treffen Entscheidungsträger und bekommen besondere Einblicke in Politik und Wirtschaft. Neugierig sein lohnt sich. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das erfahren Sie immer ab 5 Uhr von einer Stimme, die klingt wie Gabor Steingart. Sie ist nämlich quasi sein Stimmzwilling. Hört sich an wie er, weil der echte Gabor sie so trainiert hat. Im Podcast Frontrunners führt der Gabor-Zwilling durch die jüngsten News aus der Nacht von den Kapitalmärkten. Recherchiert von echten Menschen rund um die Kollegin Josie Müller. Hier ein Auszug aus der Folge heute Morgen.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 AM Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Dieser Handelstag hat mit tiefroten Zahlen in Japan und Südkorea begonnen. Der Nikkei hat zum Start über 4% verloren, der Kospi sogar über 8. Angeführt wird der Sinkflug von Aktien südkoreanischer Halbleiterhersteller, allen voran SK Hynix und Samsung mit über 10 bzw. 8% Minus. Auch der Shanghai Composite ist mit roten Zahlen in den Handel gestartet. Nur der Hang Seng in Hongkong ist mit einem kleinen Plus im grünen Bereich. Kaum Bewegung gibt es bei den US-Aktien-Futures nach einem gemischten Wochenstart. Dow Jones und S&P 500 hatten leicht zugelegt, der Nasdaq hat minimal verloren. Apple ist zurück an der Spitze und hat zum Nvidia überholt. Zum ersten Mal seit April 2025. Die internationalen Brent-Rohöl-Futures liegen durch die Feuerpause im Iran bei unter $90 pro Fass.
Der Podcast ist frei zu hören auf Spotify, Apple Podcasts und in der Pioneer-App. Jeden Morgen ab 5 Uhr. Viel Spaß.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das Konzept Eintritt zahlen mittlerweile sehr breit gefasst wird. Wer ins Kino, ins Museum oder in den Freizeitpark geht, braucht natürlich ein Ticket. Filmlizenzen kosten schließlich Geld. Ausstellungsexponate muss man pflegen und auch die Achterbahn baut und betreibt sich ja nicht von selbst. So weit, so verständlich. Doch mittlerweile nehmen immer mehr Städte Eintritt, einfach nur, um sie zu betreten. Mal nur an beliebten öffentlichen Orten, mal gleich für das ganze Stadtgebiet. Eine Stadt mit Ticketkontrolle ist Venedig. Seit 2024 verlangt der Sehnsuchtsort von Tagestouristen an ausgewählten Daten 5 bis 20 Euro dafür, überhaupt einen Fuß in die Altstadt zu setzen. Eine besondere Attraktion ist sie natürlich. Mehr als 1600 Jahre alt steht sie auf Millionen von Holzpfählen. Statt Straßen führen rund 180 Kanäle durch die Wasserstadt. Im 15. Jahrhundert wurde sie zum wichtigsten und reichsten Handelsplatz Europas. Den Geschäftssinn hat Venedig nicht verlernt. Seit April hat der Eintritt für Reisende mehr als 5 Millionen Euro in die Kassen gespült. Eigentlich war die Maßnahme ja dazu gedacht, den gewaltigen Touristenstrom einzudämmen. Doch seit Jahren klettert die Anzahl der Besucher, Corona mal ausgenommen, nur immer weiter nach oben. Der Bürgermeister der Stadt hat daher vorgeschlagen, die Gebühr auf 30 oder sogar 50 Euro zu erhöhen. Das müsste allerdings die italienische Regierung absegnen. Ich fahre dieses Jahr zwar nicht nach Venedig, aber auch für mich geht es jetzt in den Urlaub. Ich hoffe, Sie vergessen mich in der Zwischenzeit nicht. Ich wünsche Ihnen jetzt einen freizeitlichen Start in diesen neuen Tag voller Zuversicht. Ihre Carina Mössbauer.